Willkommen, liebe ZuhörerInnen beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Mit besonderen Menschen bin ich im Gespräch über das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute mit Mar Wieland. Sie ist schamanisch praktizierende SE-Practitioner und begleitet Menschen, die gerade nicht wie weiter wissen. Und sie unterrichtet für die Foundation for Shamanic Studies Europe für die Deutschschweiz. Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod schon immer bewegt, transformiert und auch interessiert. Ich wünsche ein inspiriertes Zuhören. Liebe Mar, ich bin schon sehr gespannt, welche Schätze wir heute heben, wenn wir den Sterbeprozess und den Tod aus der schamanischen Perspektive betrachten. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung und mir gefällt dein Satz, dass wir zusammen Schätze bergen werden.
Wunderbar. Du hast zuerst als Lehrerin gearbeitet, hast das Lehramt für bildende Kunst gemacht danach, später berufsbegleitend Psychologie studiert und im 2012 den Schamanismus kennengelernt. Und später ist dann noch Somatic Experiencing dazugekommen, die Traumatherapie nach Peter Levin. Und damit hast du deine Skills weiter verfeinert. Kannst du zu Beginn unseres Gesprächs erzählen, was es denn war, das in dir dieses Feuer für den Schamanismus entzündet hat, das spürbar weiter in dir brennt?
Ich glaube, es war das Feuer, so wie das Lagerfeuer und dass ich nach Hause gekommen bin. Es war ein Heimkommen. Mein erster Kontakt mit Schamanismus war tatsächlich eigentlich an der Kunstschule in Basel. Da hatten wir das Thema Innen und Außen. Und da habe ich mich mit Schamanismus auseinandergesetzt und habe damals einen Schamanenmantel genäht und bestickt. Und da hatte ich nachher in diesem Arbeitsprozess unglaubliche schamanische Träume, die mich aber eher beängstigt haben. Und dann habe ich diesen Schamanenmantel und somit auch das Thema da weggepackt.
Was unterscheidet denn einen schamanischen Traum von einem normalen Traum?
Ich weiß nicht, ob man das so unterscheiden kann, aber damals war es so, dass ich schamanische Träume insofern hatte, als dass ich auf schamanisch arbeitende Menschen traf oder dass ich träumte, dass ich diesen Mantel trug und irgendwelche Heilarbeiten machte und ich spürte eine unglaubliche Kraft und das hat mich beängstigt, weil ich konnte das nicht einordnen und damals kannte ich niemand, der irgendetwas über Schamanismus wusste. Das heißt, ich konnte mich nicht austauschen mit jemandem.
Und wie ging dann dein Weg weiter?
Dann habe ich dann aufgrund einer Lebenskrise, eine Trennung einer langjährigen tiefen Beziehung, bin ich in die Herberge Häutlingen gegangen. Und da war ich dann 10 Tage in größter Aufruhr innen durch und habe mich in diesem Ort mit Hilfe vom Medizinrat der Hopi und Navajo-Indianer neu sortieren können. Also ich konnte wirklich einen Schwellengang machen in dieser Zeit und bin danach eingestiegen in die klassische Medizinratarbeit, bin dafür immer ins Tessin gereist zu meinem Lehrer, das war Gerhard Hero Steiner. Und in diesem Medizinrat geht man alleine in die Natur, in Zeremonien, ist stundenlang alleine unterwegs. Und eine dieser Zeremonien im Herbst 2013 hat mich komplett auseinandergenommen. Und ich habe an allem gezweifelt. Ich habe alle meine Entscheidungen hinterfragt. Aber es war so ein Gefühl von, ich bin eingeschlossen in einem Wartesaal. So wie wenn man eingecheckt hat für einen Flug, man hat kein Gepäck mehr. Aber da ist kein Flieger, ich habe keinen Plan, wohin die Reise geht. Und es hatte auch so, diese Zeit hatte so einen Geschmack von Depression, von überhaupt nichts mehr wissen. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, ja, Ihr Mann hätte da einen Dozenten eingeladen. Das war der Dr. Steven Schmitz aus Kalifornien. Und der würde ein Wochenendseminar machen und ob ich auch kommen wolle. Und dann bin ich dahin, wirklich so in einem Zustand, ich irre im Nebel umher. Und dieser Steven hat eigentlich ein klassisches FSS, Chorschamanisches Basisseminar gegeben, unterrichtet. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Er hat gesagt, er wird jetzt 15 Minuten trommeln und wir sollen in die untere Welt reisen und unser Krafttier treffen. Und ich war gefühlt 3,5 Stunden weg. Ich habe das so viel erlebt und nach dieser Reise bin ich wie auf einem Berggipfel gestanden, wenn plötzlich die Wolken weg sind, die Sonne ist da, klare, weite Sicht. Und das war einfach ein Turning Point in meinem Leben.
Welches Krafttier hast du angetroffen?
Das würde ich gerne für mich behalten.
Das ist deins.
Genau, also jeder Mensch hat aus indigener Sicht ein Krafttier, mindestens eines, das einem das Leben lang begleitet. Aber es gibt auch Krafttiere, die vielleicht eben in schwierigen Lebenssituationen auftauchen und einen durch Übergänge begleiten. Aber es gibt auch Krafttiere, die sind Experten für ganz spezielle Themen. Mhm. Aber da habe ich wirklich so mein Hauptkrafttier gefunden oder wiedergefunden, das ich eigentlich schon kannte.
Magst du erzählen, welche Grundelemente des Schamanismus wir verstehen müssen, um dann den Tod darin verorten zu können?
Ich komme ja vom Chorschamanismus. Das ist etwas, was der Michael Harner erforscht hat, eine Anthropologe in Amerika. Und er ist der Frage nachgegangen, what's the core, was ist der Kern in der schamanischen Arbeit, Sichtweise, Heilarbeit weltweit. Und er hat unter anderem herausgefunden, dass alle um den ganzen Globus herum von drei Welten sprechen. Es gibt diese mittlere Welt, wo wir zu Hause sind, zusammen mit den Steinen, mit den Pflanzen, mit den Tieren, sind auch wir Menschen hier. Und diese Realität der mittleren Welt, in der wir uns befinden, diese hat einen alltäglichen Aspekt. Das ist das, wo die Wissenschaft alles beweist und misst und Forschung machen kann. Oder auch sagt, nur das, was man beweisen kann, ist wahr. Aber unsere Welt hat auch noch einen nicht alltäglichen Aspekt. Das heißt, das schamanische Verständnis, alle Wesen hier sind beseelt. Und weil ein Stein, ein Baum, ein Tier, ein Mensch beseelt ist, kann ich ja auch mit allen und allem sprechen und in den Austausch kommen. Das heißt aber auch, dass es Wesen gibt, die mit uns hier leben, die keinen Körper haben oder nicht mehr haben. Der eine Teil sind alle diese Wesen, die wir kennen aus den Märchen, aus den Fabeln, Sagen. Die Elfen, die Zwerge, Poltergeister und. Aber dazu gehören auch Verstorbene, die keinen Körper mehr haben, aber aus irgendwelchen Gründen trotzdem noch hier sind. Und was wir alle gemeinsam haben, ob wir einen Körper haben oder nicht, ist, wir unterliegen der Gesetzmäßigkeit der Vergänglichkeit. Und wir alle haben Licht- und Schattenseiten. Das heißt, wir haben sehr positive, freundliche, empathische Anteile, aber wir können auch berechnend sein und gerne Deals machen. So, ich gebe dir das, aber von dir will ich dafür das. Das ist so unsere Realität hier, wie wir sie erfahren, mit immer diesen Gegensätzen, in denen wir einfach, man kann sagen, gefangen sind, aber wir können ja auch spielerisch damit umgehen. Und wenn wir sterben, dann geht unsere Seele auf eine Reise, sie verlässt den Körper und kann in die untere oder in die obere Welt transzendieren. Das heißt, aus chorschamanischer Sicht ist die untere Welt und die obere Welt, das ist die Außerzeitlichkeit. Dort gibt es keinen alltäglichen Aspekt mehr, sondern nur noch einen nicht alltäglichen Aspekt. Und es gibt diesen Schattenaspekt nicht mehr. Es ist außerhalb von der Zeit. Und wenn man transzendiert ist, dann sind die Wesen mitfühlend, mitfreudig. Sie haben unglaublich viel Humor und vor allem haben sie Zugang zum ganzen Wissen, weil Vergangenheit jetzt und Zukunft ist eins. Und mit diesen transzendenten Geistern, wo eben auch die Krafttiere dazugehören, mit denen arbeitet der koschamanisch Praktizierende zusammen. Und das macht es dann auch möglich, den Tod als solcher anders zu verstehen, anders zu begleiten und vielleicht, wenn man dann selber geht, anders vorbereitet zu sein.
Du nennst dich schamanisch Praktizierende. Die Schamanin ist eine Heilerin. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird das für die Heilarbeit genutzt?
So eine klassische Heilarbeit ist, dass natürlich der Klient, die Klientin mal ihr Anliegen schildert. Das kann physischer Natur sein, das kann psychischer Natur sein, irgendwelche Empfindungen, aber es können auch Fragen sein, so ganz konkrete Fragen. Ah, ich muss jetzt eine Entscheidung fällen, aber ich weiß nicht, was kommt dabei heraus in der Zukunft. Und dann ist es großartig, wenn dann ein schamanisch Praktizierender mit diesem Anliegen auf die Reise gehen kann zu seinen außerzeitlichen Verbündeten, um zu hören, was ist jetzt hilfreich für diese Person. Wir hier haben diesen Kontext von, ah, wenn man krank ist, dann muss man gesund werden. Und oft geht es darum, dann einfach irgendwie die Symptome zu bekämpfen oder das Leid loszuwerden. Und im Schamanismus geht es mehr darum, was sind eigentlich die Ursachen, beziehungsweise was ist auch der spirituelle Aspekt von einer Krankheit. Also es ist eine sehr ganzheitliche Sichtweise. Und Gesundheit, Krankheit im schamanischen Verständnis ist eher so, wie wir das kennen von der Natur. Da entsteht immer wieder Chaos, es gibt ein zu viel von etwas, ein zu wenig von etwas. Und die Natur macht im Großen und Ganzen oder im Kleinen immer das Gleiche. Sie sucht die Balance wieder und wieder. Und da wir ja auch Teil der Natur sind, werden auch wir immer wieder von Chaos erfasst. Das heißt, es gibt Momente, wo wir ein zu viel an Kraft haben und das erfahren wir dann als, ah, in meinem Leben ist wie Sand im Getriebe oder dieses Gefühl, ich fahre mit angezogener Handbremse. Und ein zu wenig an Kraft, das kennen wir alle gut, das ist Erschöpfung, dieses nicht in Gang kommen, Esprit und Elan sind nicht gerade so zur Verfügung. Und die schamanische Heilarbeit ist eigentlich immer nur dieses zu viel entfernen und das zu wenig, diese fehlende Kraft zurückzubringen. Das kann ein Krafttier sein oder ein Seelenanteil, den man vielleicht verloren hat.
Lass uns gerade über das sprechen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Seelenanteil geht verloren.
Das ist etwas ganz Natürliches, eigentlich ein Schutzmechanismus, der ja uns zu eigen ist, dass wir die Fähigkeit haben, Seelenanteile abzuspalten. So die psychologische Sprache wäre, man erlebt etwas Traumatisches und dann danach gibt es dann vielleicht diese Momente, wo man so dissoziiert ist, weil eben irgendwo der Kontakt zu etwas fehlt. Und im schamanischen Verständnis splitten wir Seelenanteile ab, um eine Situation besser durchstehen zu können. Oder man verschenkt vielleicht als Kind einen Seelenanteil, wenn es einem der beiden Eltern sehr schlecht geht. Und viele von diesen Seelenanteilen kommen natürlich auch wieder zurück im Verlauf vom Leben, weil man ja sich weiterentwickelt oder vielleicht auch transformatorische Prozesse durchläuft, die einem gut tun, sei man, dass man weiß nicht, zum Beispiel Ausdruckstanz macht oder Dinge zeichnet oder tiefe, heilsame Erfahrungen macht in der Natur. Weil wenn wir in der Kraft sind, dann sind wir attraktiv für unsere eigenen verloren gegangenen Teile, dann wollen die zu uns zurück. Und da gibt es aber auch Seelenanteile, die vielleicht ja, durch ein sehr grosses Trauma abgesplittet worden sind, sei es zum Beispiel Demütigung. Das ist etwas zutiefst Verletzendes, so diese toxische Scham oder ganz heftige traumatische Ereignisse, wo man wirklich aus der Situation sozusagen raus musste und einfach nur noch den Körper da gelassen hat. Und da kann es sein, dass ein schamanisch Praktizierender dann helfen kann und sich auf die Suche macht nach diesen Seelenanteilen und die dann auch zurückbringt und dem Klienten, der Klientin auch ein Ritual mitgibt, wie sie diesen Seelenanteil wieder integrieren kann. Das heißt, gesund werden bedeutet immer mehr in die eigene Kraft kommen und immer wie ganzer werden.
Du hast beschrieben, dass dieser Begriff von Heilung ein ganz anderer ist als jetzt in unserem schulmedizinischen Denken. Kann ich denn beispielsweise auch heil werden während eines Sterbeprozesses?
Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich so. Das heißt, eine Krankheit ist nicht per se einfach mal etwas Schlechtes, weil Krankheiten können ja auch Einladungen sein, um sich selbst zuzuwenden, zu entschleunigen, um herauszufinden, was ist jetzt wichtig für mich, sei es, dass man vielleicht gewisse Gespräche führt, dass man sich von Dingen verabschiedet, sich vielleicht auch von Menschen verabschiedet, sich vielleicht von eigenen Ideen, Konzepten verabschiedet, wie was, wie zu sein hat. Und darin besteht die Möglichkeit, vielleicht auch Geschenke zu entdecken, sich selbst zu finden, herauszufinden, oh wow, wenn mein Leben endlich ist, die Zeit, die mir noch bleibt, die möchte ich ganz anders gestalten. Vielleicht möchte ich gar nicht so weiterleben wie bisher. Was will ich denn wirklich? Also es ist eine schmerzhafte Einladung, aber da drin auch eine unglaubliche Chance. Und dazu gehört auch das Sterben. Das Sterben ist aus schamanischer Sicht ein Übergang, so wie die Geburt. Es ist ein Prozess, den man durchläuft, wo unglaublich viel passieren kann bis zum letzten Moment, wo vielleicht eben Seelenanteile zurückkommen und wo man nicht von der Krankheit genesst, aber Heilung geschieht, indem man mehr und ganz in die Kraft kommt, und Sterben braucht tatsächlich Kraft.
Das ist so eine, ich sage jetzt mal, radikal andere Denkweise als die, in der wir groß geworden sind. Und was ich manchmal beobachte, dass Menschen oder Klientinnen auch von mir konfrontiert werden auf eine sehr unschöne Art mit dieser anderen Denkweise. Und dann wird es nicht verwendet in diesem verbindenden Sinn, wie du es jetzt beschreibst, also in einem Sinn von wir sind sterblich, das ist Teil des Lebens, oder ich sage auch in einem empathischen Sinn, sondern diese Art von Argumentation wird verwendet, um sich abzugrenzen und zu sagen, ja, das ist jetzt halt, ich sage jetzt mal ein bisschen auf eine perfide Art, Krankheit ist nichts Schlimmes, das ist jetzt deine Lebensaufgabe, du musst dich nur darum kümmern und wenn du es richtig machst, dann wirst du auch wieder gesund.
Ja, genau, genau.
Also eine ganz grausame Missinterpretation eigentlich von dem, was du sagst, aber das kennst du, oder? Dass das eigentlich so fast missbraucht wird.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, ja. Ja, und das ist ja tatsächlich perfid, und es gab ja auch eine Zeit, ich mag mich erinnern, als ich eine junge Frau war, kamen plötzlich so Bücher, irgendwie jede Krankheit hat eine Botschaft, man muss sie nur verstehen, jede Krankheit lehrt dich etwas, und so wie, wenn man dann stirbt, dann hat man die Lektion nicht erfüllt,
genau.
Prüfung nicht bestanden. Und es gibt ja auch einfach Dinge, die man, da geht es nicht darum, etwas zu lernen. Es geht nicht um eine Prüfung, sondern es gibt auch ganz viele Situationen in unserem Leben, wo es darum geht, einfach anzunehmen und mit dem zu sein, was ist. Und das ist vielleicht etwas vom Anspruchsvollsten überhaupt in unserer Zeit geworden.
Genau.
Ja.
Also eigentlich, anstatt verstehen zu wollen, sich hingeben in einem gewissen
ja.
Sinne.
Und dann kommt auch dieses altmodische Wort Demut.
Mhm.
Demütig sein.
Ja.
Vor etwas auf die Knie zu gehen, im Sinne von ich erkenne an. Und ich gebe mich in meinem Tempo diesem Prozess jetzt hin und komme auch in diesem Prozess wie mit mir in den Flow. Ich nehme mich an der Hand. Ich glaube, darum geht es.
Ja.
Dieses sich selbst zuwenden.
Und genau das braucht ja auch oft eine sorgsame Unterstützung und eben ein Wir, dass das überhaupt möglich ist, dass genug Sicherheit angeboten ist, dass ein Mensch auch an diesen Ort kommen kann. Jetzt, wenn wir nochmals zurückgehen zur Krankheit, in unserem schulmedizinischen System kommen Menschen oft an einen Punkt, wo sie konfrontiert werden mit Ärzten, die ihnen sagen, jetzt können wir nichts mehr für sie tun. Die sind sozusagen austherapiert. Und da hat dann dieses schulmedizinische System wirklich fast nichts mehr anzubieten, außer Schmerzreduktion. Und im besten Fall kommt noch eine Seelsorge, um den Sterbeprozess zu begleiten. So wie du jetzt aber deine schamanische Arbeit oder die schamanische Arbeit an sich beschreibst, ist gerade da ein unglaublich wertvoller Prozess, der stattfinden kann und der auch eine sorgsame Begleitung braucht.
Ja, ganz genau. Ich glaube, die schamanische Arbeit unterscheidet sich insofern sehr von der Schulmedizin, als die, ich meine, wir haben diese Haltung als Patienten, gehen wir zum Arzt, zur Ärztin und dann geht man und hat diese Erwartung, dass der Arzt einen gesund macht. Oder nach der Operation ist es wieder gut oder ich bekomme ein Medikament und das bewirkt dann das, was ich will. Und im schamanischen Verständnis, als schamanisch Praktizierende, versuche ich, ein hohler Knochen zu sein, damit die außerzeitlichen Geister durch mich hindurch arbeiten können. Das heißt, mein Ego hat null in dieser Arbeit verloren. Ich bin wie ein Überbrückungskabel zwischen dem außerzeitlichen Spirit und meinem Klienten, damit ein Impuls zu ihm oder zu ihr kommen kann, damit die Selbstheilungskraft aktiviert werden kann. Das heißt, wenn jemand Heilung findet durch schamanische Arbeit, dann ist es seine eigene Seele, seine eigene Seelenkraft, die die Heilung bringt. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und der Klient ist immer zu jedem Zeitpunkt in der Selbstverantwortung für sich. Und diese Seelenkraft ist einfach auch zu respektieren. Und jedem Menschen ist es frei, mit seiner Seelenkraft seine Wünsche, seine Träume wach zu tanzen. Und das kann bedeuten, dass jemand im Sterbeprozess Kraft, die zu ihm zurückkehrt, nimmt, um weiterzuleben. Aber es kann auch sein, dass diese Seele die Kraft nimmt, um den Sterbeprozess ganz bewusst und in voller Kraft zu gehen.
Du hast gesagt, Sterben braucht Kraft. Jetzt sterben wir doch in der Regel dann, wenn die Kräfte schwinden. Was meinst du mit diesem Sterben braucht Kraft?
Damit meine ich vor allem eben diese Seelenkraft. Die Kräfte schwinden ja vor allem auch physisch, dass unsere Sinne, wie wir die Welt wahrnehmen, immer schlechter werden. Man braucht ein Hörgerät und man ist nicht mehr so locker und gelenkig. Das heißt, da auf der physischen Ebene schwinden die Kräfte. Aber es ist ja gleichzeitig auch der Prozess, der initiiert, dass es jetzt mehr um die inneren Kräfte geht, um die inneren Welten, die innere Ausrichtung, die seelische Kraft. Es ist, wie wir das vielleicht kennen, wirklich wie bei der Raupe, die ein Kokon macht. Das Äußere, dieses Materielle wird weniger wichtig. Und die Kräfte wandern dahin, damit wir eigentlich die Möglichkeit haben, uns innerlich zu fokussieren, so wie wir das auch machen, wenn wir in die Ferien reisen. Ja, dann schauen wir auch, dass all das Alltägliche möglichst erledigt ist und der Kühlschrank leer und dann geht der Fokus, ich brauche einen Pass, ich packe, was nehme ich mit? Wir machen den Fokus von, ich reise jetzt ab, ich gehe woanders hin. Nur ist das dann halt ganzheitlicher, physischer beziehungsweise dann eben vor allem seelischer, geistiger Natur.
Wir haben bei unserem Vorgespräch einerseits von diesem großen Übergang gesprochen, aber auch von vielen kleinen Übergängen während des Lebens. Und die scheinen ganz wichtig zu sein im Schamanismus. Magst du da etwas dazu sagen?
Ja, gern. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das Zitat ist, aber es gibt diesen wunderbaren Satz, Reife ist die Summe aller vollzogenen Abschiede. Oder ein schamanischer Satz ist, jeder Anfang ist so gut, wie das Ende war. Das heißt, es lohnt sich, Dinge abzuschließen, ein Kapitel sorgfältig zu Ende zu schreiben und dann ganz bewusst wieder eine weiße Seite zu nehmen, um etwas Neues zu eröffnen.
Es gibt zum Beispiel, ich habe einen 15-jährigen Sohn, der ist inmitten eines ganz großen Übergangs. Er wird vom Kind zum jungen Erwachsenen und die Pubertät ist ja ein Übergang, da rumpelt's und rasselt's bei ganz vielen. Angenommen, es kommt ein 50-jähriger Mann zu dir und er hat eigentlich diesen Übergang nicht wirklich vollzogen. Wie würde das für dich als Schamanin überhaupt erfahrbar und könnte das dann auch noch nachgeholt werden?
Da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich da das indianische Medizinrat eben so hilfreich finde. Im indianischen Medizinrat haben wir natürlich diese Haupthimmelsrichtungen und da wird auch gesprochen von 4 Schildern. Das heißt, im Süden ist das Kind, das wir mal gewesen sind. Im Norden haben wir das Erwachsenensubstanzschild. Das ist die erwachsene Person, die wir werden können, wenn wir nach und nach unser ganzes Potenzial ausschöpfen. Also wenn du sozusagen deinem Nordschild begegnest, dann ist das, als würdest du in den Spiegel schauen und die tollste, beste, wow, fulminanteste Betty sehen, die tatsächlich in dir steckt. Und diese beiden Schilder, es gibt noch 2 weitere, aber jetzt diese Süd-Nord-Achse, diese Schilder sind ab dem Moment vorhanden, wo Samen und Eizelle sich trifft. In der Pubertät wechseln diese Schilder den Platz. Das heißt, das Nordschild kommt nach vorne, und das Südschild geht nach hinten. Und das erklärt auch den Zustand der Pubertierenden, dass sie irgendwie nach Hause kommen und sie haben gerade das Nordschild vorne. Und so wie, ich kenne es, ich kenne meinen Weg, ich weiß, wie es läuft und ich gehe jetzt raus in die Welt. Aber dann ist irgendetwas und 10 Minuten später hat man das Gefühl, da sitzt ein Kind am Tisch und fragt, kann ich noch ein Offi haben? Und eigentlich möchten sie am liebsten nochmal auf den Schoß genommen werden. Das heißt, das Südschild ist wieder nach vorne gewirbelt. Und das ist der Zustand der Pubertät, dass dieses Schilder so hin und her wirbeln. Und erwachsen sein aus dieser Sicht heißt, fähig sein, dieses Nordschild wirklich vorne halten zu können, erwachsen zu sein oder das erwachsene Ich wirklich zu verkörpern und sich selbst um das innere Kind zu kümmern und nicht mehr, ja, die Mama ist schuld oder der Papa hätte dies und das.
Okay, also für diesen 50-jährigen Mann, den ich beschrieben habe, gäbe es da viel zum Nachreifen.
Genau, das heißt, er hat einfach diesen Übergang noch nicht gemacht von den Schildern und oder vielleicht auch, das kennen wir, oder wenn wir getriggert werden, kommt manchmal so was Kindliches in uns wieder zum Vorschein und erwacht, das ganz eine kindliche Bedürftigkeit oder kindlicher Trotz oder was auch immer. Und das ist dann eigentlich eine Einladung, wirklich in die erwachsene Verkörperung zu gehen, sich diesem inneren Kind zuzuwenden und herauszufinden, was braucht es, und ihm genau das zu geben, weil das damals vielleicht kein Erwachsener diesem Kind hat geben können. Das ist eine Form der Selbstheilung.
Ich komme nochmals zu deinem schönen Satz zurück. Reife ist die Summe aller vollzogenen Abschiede. Du und ich, wir sind beide plus minus 50. Also wir sind auch inmitten eines großen Übergangs. Wir verlassen die Phase der fruchtbaren Frau und kommen in den Herbst des Lebens. Und das ist eine Phase, die in unserer Gesellschaft nicht besonders populär ist. Mhm. Uns wird weisgemacht, dass wir nicht mehr attraktiv sind, nicht altern sollen, auch keine Symptome haben sollen rund um diese Wechseljahre. Was hält der Herbst und der Winter des Lebens aus schamanischer Sicht für uns bereit?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt das sagen kann, so wirklich grundsätzlich aus schamanischer Sicht. Ich weiß einfach, in vielen asiatischen Kulturen oder auch in Nordamerika weiß ich, dass Frauen in unserer Lebensphase, das ist die Zeit der Spiritualität, die dann anbricht. Wirklich in dem Sinn, die Fruchtbarkeit im Innen wie im Außen, die ist gegeben, es ist Erntezeit. Die Frauen haben die ganze Kraft gegeben, in was auch immer. Und dass dann eine Zeit kommt, wo sie der Gemeinschaft zur Verfügung stehen, einerseits als Quelle von Wissen, von Erfahrungsschatz, von Weisheit oder einfach auch eine Form der Präsenz, die einfach zuhören kann und nicht immer nur das und das und überall noch seinen Senf dazugeben. Und eben auch eine Zeit des Rückzugs, des auch Zeit mit sich selbst zu verbringen, sich der spirituellen Praxis zu widmen. Jetzt in Asien gehen dann viele auch für eine gewisse Zeit in ein Kloster oder schließen sich da an. Und in anderen Kulturen werden die Ältesten geschätzt, im Gegensatz zu uns. Und wir haben diesen Jugendwahn, und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Es geht eigentlich um Lebendigkeit.
Also dieses Vollziehen, dieses bewusste Vollziehen von Übergängen, das ist immer eben ein Abschied, den ich vollziehe vom Alten und das Neue, was ich begrüße. Und dieses Einüben von Übergängen, dieses bewusste Beschreiten dieser Übergänge, das ist eine Vorbereitung auf den Sterbeprozess.
Genau, genau. Und das ist auch die Hauptaufgabe des schamanisch Praktizierenden, präsent zu sein für die einzelnen Menschen oder für die Gemeinschaft in diesen Übergängen, auch Rituale zu finden, wie man diese Übergänge begehen kann. Das können so klassische Formen sein wie Vision Quest, wo man sich zurückzieht mit praktisch nichts. Aber das können auch Formen sein wie Gutnachtlieder, die man Kindern singt, wenn man sie in die Nacht begleitet. Und da haben wir wie halt, ja, viele Formen verloren, die wir früher vielleicht auch einmal hatten. Und Übergänge in Begleitung zu machen, das gibt Sicherheit. Aber letztendlich ist die Erfahrung individuell und man muss es alleine erfahren. Und ja, um noch mal zurückzukehren zu deiner Frage, ich glaube zutiefst, dass wenn man Übergänge während der Lebenszeit bewusst erfährt, die vielleicht sogar gestaltet, dass das eine wunderbare Vorbereitung ist, auch für große Krisen und auch für das eigene Sterben oder das Begleiten von Sterbenden, weil man diese Erfahrung der Übergänge wirklich erfahren hat. Und wenn man etwas wirklich erfahren hat, auch auf der Körperebene, dann ist das dann hier, im Hier und Jetzt, auch in der Präsenz des Begleitenden für den Sterbenden. Dann braucht es ganz wenig Worte, weil man spürt, dass der andere weiß.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, also du als schamanisch Praktizierende, du wechselst zwischen diesen Welten und ich als Klientin bleibe aber hier. Oder reise ich mit?
So die ganz klassische Arbeit oder Heilarbeit ist wirklich so, dass der schamanisch Praktizierende auf die Reise geht und Kraft und Information für den Klienten, die Klientin zurückbringt. Wenn es um den Sterbeprozess geht, ist es tatsächlich so, dass der schamanisch Praktizierende dem Sterbenden den Weg aufzeigt hinter die Schwelle, so dass der Sterbende schon ein bisschen anfangen kann zu reisen, um mal zu gucken, wie ist es auf der anderen Seite, bis die Seele dann bereit ist, voll und ganz zu gehen.
Also die Seele braucht Orientierung und Sicherheit, kann man das sagen?
Ja. Ich glaube, das haben wir alle. Je orientierter wir sind und je sicherer wir uns fühlen, desto leichter können wir unsere Wege machen. Und die einen haben ein größeres Sicherheitsbedürfnis als andere. Die einen sind so neugierige Forscherseelen, die springen immer in alles rein. Und andere möchten zuerst Orientierung haben und den Plan auswendig kennen.
Ich habe eingangs kurz erwähnt, dass du Kurse anbietest und unterrichtest bei der Foundation for Shamanic Studies Europe. Ihr bietet auch Seminare an zu Tod und Sterben aus schamanischer Sicht. Was ich mich gefragt habe, als ich das gesehen habe, jetzt gerade traumatisierte Menschen haben ja die Tendenz, aus dem Jetzt zu flüchten oder nicht präsent sein zu können, weil die Gegenwart diese traumatische Ladung noch gespeichert hat und das als höchst bedrohlich erlebt wird. Ist denn die Gefahr nicht in solchen Seminaren, dass Leute kommen und transzendente Erfahrungen machen, die ganz schlecht verkörpert sind und eigentlich wie ein neues Zuhause anderswo suchen?
Ja, das gibt's tatsächlich. Aber ich glaube, die ganze schamanische Angelegenheit ist eine sehr, sehr physische Sache. Also es wird auch getanzt, wird trommeln, es wird gesungen. Also schamanische Arbeit ohne die Stimme zu gebrauchen geht nicht. Oder schon im Basisseminar geht es um den Kontakt mit Krafttieren. Und da braucht man den Körper, weil man auch über den Körper lernt. Und ich gebe auch immer Hinweise, dass wenn die Menschen auf eine schamanische Reise gehen, dass sie wirklich alle Körpersinne wach haben und mitnehmen. Und das bedeutet natürlich auch in der Konsequenz, dass wenn jemand sehr traumatisiert ist und in dem Sinn sich selbst trainiert hat, ihm sich zu anästhesieren und nicht zu spüren, diese Menschen haben natürlich dann auch Mühe mit schamanisch Reisen. Oder ich stelle auch fest, dass Menschen, die zum Beispiel eine Meditationspraxis haben, die den Geist schult, den Fokus halten zu können, für die ist das viel einfacher für jemanden, der irgendwie jeden Abend Netflix schaut, 2 Stunden. Ja, dann ist das schamanisch Reisen etwas Herausforderndes. Und vielleicht kurz zum schamanisch Reisen selber, die Leute stellen sich da weiß ich was vor oder auch aufgrund von der Literatur denkt sie, ja, da muss man sich in Ekstase bringen oder irgendwie so. Und es ist viel banaler, weil wir alle haben die Fähigkeit, im Schlaf zu träumen. Also wenn wir im Schlaf sind und träumen, dann ist ein Teil von unserer Seele auf der Reise, um diese Traumbilder abzuholen oder zu empfangen und bringt sie zu uns zurück. Und schamanisch Reisen ist nichts anderes, mit dem Unterschied, dass wir im Tagesbewusstsein sind und sagen, jetzt gehe ich auf die Reise, da und dorthin und jetzt komme ich wieder zurück. Diese Wahl haben wir oder die meisten von uns nicht, wenn es im Schlaf geschieht und wir träumen.
Ja.
Aber es ist etwas, was natürlich in uns angelegt ist, so wie andere Dinge auch. Und auch da geht es darum, üben, üben, üben. Und es gibt Menschen, die haben da besondere Fähigkeiten. Und für andere ist das vielleicht nicht das Thema jetzt in dem Leben. Und es geht um anderes.
Aber es ist sehr interessant, du sagst, eigentlich ist eine Voraussetzung, wirklich auch gut verkörpert zu sein.
Dann hat man von allem mehr. Ja, wenn man gut verkörpert ist, dann schmeckt das Essen besser, dann ist die Sexualität lustvoller, jedes Gespräch, und sei es im Migrant der Kasse, ist eine andere Geschichte. Und von daher, ja, je verkörperter wir sind, desto besser. Aber wir haben dieses Missverständnis in unserer Gesellschaft, dass ja, man macht Sport mit dem Körper oder man streicht ihn ein mit irgendwelchen, keine Ahnung, Beauty-Produkten oder man geht mit ihm an die frische Luft. Aber das ist ja nicht, ich wohne im Körper, ich bin in mir zu Hause oder mein Körper und jede einzelne Körperzelle ist beseelt von meiner Seele. Das ist Verkörperung. Ja. Und dass der Körper ein wunderbares Zuhause ist, das uns eigentlich wie ein feingestimmtes Instrument ständig Botschaften schickt oder auch, dass deine Körperweisheit ist, dass wenn man der Raum gibt, sich ein Nervensystem reguliert von alleine. Wir müssten eigentlich einfach weniger tun, weniger denken und mehr sein und dieses Entschleunigen und wieder in diese beheimatete Präsenz zurückfinden.
Wenn ich sterbe, dann verlasse ich meinen Körper. Hm. Würdest du sagen, wenn ich in dieser beheimateten Präsenz bin und das in meinem Leben eigentlich verstärke, wirklich so ganz in den Körper inkarniere, erschwert das den Sterbeprozess oder erleichtert das den Sterbeprozess?
Ich vermute, es erleichtert den Sterbeprozess. Wenn man sagt, jetzt liegt jemand auf dem Totenbett oder auf dem Sterbebett, dann ist das eine Phase, wo die Menschen zum Beispiel nicht mehr Antwort geben, wo man das Gefühl hat, die schlafen nur noch. Es ist eine Phase, wo die Extremitäten plötzlich ganz kalt werden, die Füße werden kalt, die Hände werden kalt. Das heißt, die Energien fangen an, sich zurückzuziehen in den Torso. Die Sinne verändern sich, die Sinneswahrnehmung, diese Ausrichtung, dieses sich bereit machen. Ich glaube, wenn man sozusagen eine tiefe Freundschaft hat mit seinem Körper, dann bekommt man diese Prozesse anders mit. Und die körperlichen Veränderungen sind wie eine Begleitung der Seele, damit sie sich eben bereit machen kann, langsam sozusagen auf die Zielgerade bewegen kann. Und ich stelle mir vor, dass wenn man sozusagen einfach mit dem im Körper irgendwie unterwegs war und dann kommt der Sterbeprozess und da ist nicht diese tiefe Freundschaft, dass man dann auch diese physischen Prozesse als beängstigend erleben kann. Weil man eben die Sprache nicht gelernt hat, in der der Körper zu einem spricht.
Gibt es zum Schluss von unserem Gespräch rund um das Thema Sterben und Tod noch etwas, das du teilen möchtest, um unser Gespräch abzurunden?
Ja, es kommt jetzt gerade so eine schöne Erinnerung hoch an meinen Medizinratlehrer. Er ist auch an Krebs gestorben. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, ich habe ihn besucht bei ihm zu Hause. Und dann hat er mir anvertraut, dass er eine Krebsdiagnose hat. Und das war sehr berührend für mich, weil ich eine der ersten war, die das überhaupt erfahren hat. Und er ist ziemlich genau ein Jahr später, haben wir dann die Abdunkung gefeiert im Garten von dem Haus, wo er gelebt hat und wo ich ihn auch das letzte Mal lebendig gesehen habe. Und da hat mir eine seiner Wegbegleiterinnen erzählt, dass er war so in einem Sterbehospiz in seinen letzten Wochen, glaube ich, dass er sie nochmal angerufen hat, um sich von ihr zu verabschieden. Und er hat ihr gesagt, weißt du, da ist so eine tiefe Ruhe in mir und eine unbändige Freude, dass ich jetzt dann bald so ein unglaubliches Abenteuer erleben darf.
Lieben Dank, Mar, für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke dir.
Es ist schön, bist du da, um Menschen in Übergängen beizustehen. Herzlichen Dank.
Danke dir für die wunderbaren Fragen.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. Ich hoffe, näher hinzuhören, wenn ich mich mit Menschen über den Tod unterhalte, hat dich ebenso inspiriert und berührt wie mich. Wenn du gerne anbringen möchtest, was dich bewegt rund um das Thema Tod, dann melde dich bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal. Ich freue mich über Anregungen, Ideen, Rückmeldungen und über eine wachsende Bereitschaft, dem Tod als kraftvollem Bestandteil des Lebens zu begegnen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir eine verbundene, lichtvolle Zeit.